Herr Vici, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, dass ich zu Ihnen sprechen darf. Ich muss vielleicht ein, zwei Worte vorausschicken. Ich wurde auch darum gebeten, um kurz Ihnen zu erklären, wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Schweizer Auslandsrundfunk organisatorisch gesehen? Keine Angst, ich werde da keine Organigramme runterleihen, aber es ist vielleicht für Sie interessant und vielleicht auch wichtig zu wissen, dass im Gegensatz zu Deutschland, im Gegensatz zur Deutschen Welle, hat der Auslandsrundfunk, also Swissinfo in dem Sinn, keine eigene juristische Entität. Also wir gehören zur SRG, sind aber nicht unabhängig. Wir sind eine von sogenannten 7 Unternehmenseinheiten. Das muss man sich so vorstellen, das Deutsch-Schweizer Fernsehen ist zum Beispiel eine Unternehmenseinheit, das deutschsprachige Schweizer Radio ist ebenfalls eine, das Ganze mal 3 Landessprachen, gibt am Schluss irgendwo 7 Direktoren plus ein Generaldirektor, wie der bei uns heißt, das wäre dann quasi euer Intendant. Also wir sind eingegliedert, eingebettet in die SRG und vor diesem Hintergrund spreche ich jetzt auch zu Ihnen. Ich werde zuerst ein paar allgemeine Bemerkungen machen zum Auslandrundfunk per se, wenn ich das mal so sagen darf, und möchte dann einen kurzen Abstecher machen in die Schweiz, um Ihnen kurz zusammenzufassen, was dort geschehen ist in den letzten Jahren. Und ich lasse Sie dann selber entscheiden, ob das ein abschreckendes oder ein inspirierendes Beispiel ist. Aber ich komme dann am Schluss zusammenfassend noch auf ein paar Hauptpunkte, auf ein paar Hauptherausforderungen, denke ich, zurück, die wir eigentlich alle ob arm oder reich im Auslandfunk im Moment bewältigen müssen. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten nämlich die Auslandssender eine privilegierte Stellung. Die internationalen Broadcaster, wie zum Beispiel eben die Deutsche Welle, BBC World Service oder Radio France Internationale, sie waren eigentlich die einzigen globalen Medien, die ein internationales Publikum zeitgerecht mit Informationen über ein bestimmtes Land informieren konnten. Die einzige Alternative zu den Auslandssendern waren das persönliche Telefonat oder die jeweils veraltete Zeitung. Es war aber vor allem die Technologie, denke ich, die die Auslandssender international machte, also rund um den Erdball empfangbar. Die Kurzwelle trug die Informationen tausende von Kilometern in die Welt hinaus und sofern jemand das entsprechende Radiogerät bei sich hatte, konnte die ferne Welt ins eigene Land, sprich zu sich nach Hause geholt werden. Die Inhalte spielten eigentlich vergleichsweise eine kleinere Rolle. Erfolg bedeutete damals, dass man die Nachrichten und Informationen in möglichst viele Länder abstrahlen konnte. Heute sieht das natürlich ganz anders aus. Die technologische Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat die Medienlandschaft radikal verändert. Verbreitungswege wie die Kurzwelle, DRM, Satellit, Mobiltelefonie, Internet mit On-Demand-Services, Livestreaming, Download-Möglichkeiten, Podcasting und vieles mehr. All das hat ein Informationsnetz um den Erdball gewoben, wie man sich das früher wohl nur in den kühnsten Träumen hätte vorstellen können. Eine Folge dieser Distributionsexplosion, wie ich das hier vielleicht nennen könnte, ist die Tatsache, dass praktisch jedes Land heute eine mediale Auslandspräsenz hat. Unabhängig davon, ob die einzelnen Staaten einen offiziellen, sprich von der Regierung abgesegneten Auslandssender haben oder nicht. Spätestens das Internet hat dazu geführt, dass Dutzende und Dutzende von lokalen Radio- und TV-Stationen eine globale Reichweite erlangt haben. So kann ich mir heute zum Beispiel als Exilschweizer in Hongkong die Basler Fasnacht, also den Basler Karneval, sowohl im Audio- als auch TV-Format im Internet anschauen. Sogar live, wenn ich will. Für die traditionellen Auslandssender bedeutet das, dass sie heute nicht mehr die privilegierte Stimme eines bestimmten Landes sind. Vielmehr hat jedes europäische Land einen ganzen Chor von Stimmen, den ein internationales Publikum zum Beispiel über Satellit oder das Internet sich anhören oder ansehen kann. Manch ein Medienpolitiker sah sich deshalb in den letzten Jahren allein aufgrund der internationalisierten Medienlandschaft mit der Frage konfrontiert, braucht es denn überhaupt noch so etwas wie den Auslandrundfunk? Könnten wir das Geld anderswo nicht besser einsetzen? Und falls wir trotzdem eine Auslandsstimme wollen, wie muss dieses Angebot denn in Zukunft aussehen? Wie können wir sicherstellen, dass wir in diesem gewaltigen internationalen Chor der Stimmen noch zu hören sind und ein Publikum finden? Was sind die Konsequenzen? Eine Konsequenz ist das Überdenken der Inhalte, die dem internationalen Publikum angeboten werden sollen. Meistens steht ja am Anfang des Auslandrundfunks eine politische Mission. Man will international präsent sein und Gehör finden. Daraus ergibt sich eine gewisse Positionierung, die manchmal in einem prägnanten Slogan formuliert wird. Im Fall der Deutschen Welle heißt es zum Beispiel auf der deutschsprachigen Website aus der Mitte Europas, respektive Your Link to Germany auf der englischen Website. Im Fall von Radio Schweden wiederum heißt das Modell die Welt aus schwedischer Sicht oder die schwedische Antwort auf ein gewisses Problem oder ein gewisses Thema. Die Angebote der Auslandssender sind ja normalerweise ein Mix aus Nachrichten, Hintergrund, Analyse, Reportagen und Berichte zu gesellschaftlichen Themen, sowohl Inland- als auch Auslandberichterstattung und all das über mehrere Rubriken hinweg wie Politik, Gesellschaft, Wirtschaft oder Kultur. Die Kunst besteht nun darin, diejenigen Inhalte und Themen zu liefern, die für die Zielpublika interessant sind. Content is king. Die Inhalte sind das Wichtigste. Das gilt in der heutigen, internationalisierten Medienlandschaft mehr denn je. Gerade auch für die offiziellen Auslandssender. Umfragen, Publikumserhebungen oder Forschungspanels sind deshalb für die Auslandssender wichtige Instrumente geworden. Auch wenn die Auslandssender in der Regel öffentlich-rechtliche Sender sind, gibt es einen Erfolgsdruck. Und Erfolg haben heißt sein Publikum finden. Keine leichte Aufgabe im zunehmend digitalisierten und fragmentierten Medienmarkt. Die Inhalte, denke ich, müssen zielpublikumsgerecht verpackt und präsentiert werden. Fernsehen und Radio sind immer noch sehr unterschiedliche Medien und bedingen gewisse Produktions- und auch Präsentationsformen. Auch kann man Radio- und Fernsehprodukte nicht einfach bloß mal schnell aufs Internet umlegen. Vom Auslandrundfunk wird heute deutlich mehr verlangt als ein bloßer On-Demand-Dienst. Im Internet sind die Standards längst gesetzt und wer glaubwürdig sein will, kommt um Investitionen in dedizierte Journalistenteams und eine entsprechende Infrastruktur nicht mehr herum. Die Koordinationsfrage in diesem Zusammenhang, also das Thema Cross-Media, das man auch aus der inländischen Medienwelt kennt, stellt sich zunehmend auch im Auslandrundfunk. Denn wenn ein Auslandssender seine Inhalte über verschiedene Verbreitungswege anbietet, müsste er eigentlich auch sicherstellen können, dass die Message dieselbe bleibt. Unabhängig davon, ob sie via Fernsehen, Radio oder Internet an den Kunden gelangt. Schlecht wäre wohl, wenn zum gleichen Thema verschiedene Positionen eines Landes verbreitet würden. Jene Position für das Radio, das Fernsehen und das Internet. Die crossmediale Koordination und die crossmediale Produktion der Inhalte sind also eine weitere Herausforderung für die Auslandssender von heute. Und je nach geografischer Lage der Studios und Produktionsteams ist das eine nicht ganz triviale Situation, die gemeistert werden muss. Ich denke, die Journalisten unter Ihnen erleben das jeden Tag am eigenen Leibe. Um aus der Masse herauszustechen, spielt das Content Branding eine zunehmend wichtige Rolle. Wer eine starke Marke hat, hat schon mal Glück gehabt. Denn die Glaubwürdigkeit der Information ist für große Teile des Publikums dann viel eher gegeben. Die großen Auslandssender wie BBC World Service, die Deutsche Welle oder RFI haben hier klar einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen Institutionen wie zum Beispiel Swissinfo. Trotzdem gilt auch hier, Content muss gebrandet und emotional geladen werden, wenn ich das mal so formulieren darf. Das heißt, dass die Inhalte auch dazu dienen, gewisse Werte eines Landes zu transportieren und eine emotionale Assoziation zu erreichen. Was heißt das? Es positionieren sich gewisse Sender also so, dass sie sagen, wir stehen für Demokratie ein und helfen in Zeiten der Not. Oder sie sagen, wir bringen euch dem internationalen Publikum nicht nur Nachrichten und Tagesaktualität, sondern wir lancieren auch aktiv den Dialog zwischen den Kulturen, zum Beispiel, indem wir nicht nur über AIDS berichten, sondern auch eine internationale AIDS-Konferenz organisieren. Für die Auslandssender kann es also wichtig werden, in einem internationalen Kontext mit internationaler Involvierung wahrgenommen zu werden. Und gerade in diesem Zusammenhang werden Partnerschaften zwischen den internationalen Broadcastern, denke ich, sehr wichtig. Die Reichweite der Inhalte und des Brands kann mit gemeinsamen Programmen und Aktionen wirksam gesteigert werden. Die Anzahl Augen und Ohren, die man gewinnen kann, nimmt in diesem Maße bedeutend zu. Was sind die Folgen dieser Verbreitungsvektorenexplosion auf der finanziellen Seite? Auf der finanziellen Seite hat die Explosion dieser Verbreitungswege für die Auslandssender zu einem enormen Kostendruck geführt. Auslandrundfunk über mehrere Verbreitungswege hinweg kostet sehr viel Geld. Die ideale Situation, und jetzt spreche ich natürlich nicht zuletzt als Journalist, die ideale Situation für einen Auslandssender wäre wahrscheinlich, je nach Zielpublikum und Zielgegend, eine differenzierte Kombination aus TV, Radio via Satellit, DRM, Kurzwelle oder FM plus Internet mit On-Demand- und Download-Angeboten. Das ist natürlich ein Luxus, den sich nur ganz wenige internationale Auslandssender leisten können. Ein Land, das sich diesen Luxus nicht mehr leisten konnte, oder vielleicht müsste ich sagen, nicht mehr leisten wollte, ist die Schweiz. Gestatten Sie mir deshalb, wie angekündigt, dass ich hier einen kurzen Exkurs über den schweizerischen Auslandrundfunk von damals und heute mache. Swissinfo, respektive Swissinfo Schweizer Radio International, wie der volle Name eigentlich lautet, ist die Schweizer Antwort auf die Deutsche Welle, nur viel, viel kleiner und bescheidener. Swissinfo ist, wie eben auch eingangs erläutert, ein Teil der öffentlich-rechtlichen Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, SRG, und erfüllt innerhalb dieses Unternehmens den gesetzlichen Auslandauftrag. Und dieser Auftrag lautet, ich zitiere das schnell, die SRG fördert die engere Verbindung zwischen den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern und der Heimat, sowie die Präsenz der Schweiz und das Verständnis für deren Anliegen im Ausland. Wir haben also zwei gesetzliche Schienen. Die eine Schiene sind die Auslandschweizer, die abstimmen, die politisch wichtig geworden sind und immer wichtiger werden. Und die zweite gesetzliche Schiene ist einfach die internationale mediale Präsenz, natürlich immer mit der journalistischen Hoffnung, dass wir die Schweiz erklären und auch in einem gewissen Sinne attraktiv machen können. Swissinfo bedient also auf der Basis dieses gesetzlichen Auftrags etwa 600.000 Auslandschweizer mit spezifischen Informationen und Inhalten. Und Swissinfo versucht, die Schweiz einem internationalen, sprich globalen Publikum näher zu bringen und zu erklären. Diesen Auftrag erfüllt Swissinfo in 9 Sprachen. Den Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch sowie Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch, Japanisch und Chinesisch. Schnell ein paar Zahlen, um das Bild abzurunden. Swissinfo hat ein Budget von 28 Millionen Schweizer Franken, das entspricht etwa 17,5 Millionen Euro. Der Bund und die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft teilen sich diese Kosten und bezahlen je 50%. Schweizer Radio International wurde 1935 gegründet mit einem starken Fokus auf die Auslandschweizer. Während des Zweiten Weltkriegs war der Auslandssender eine wichtige neutrale Stimme und das Radio konsolidierte sich dann später in den 60er Jahren, erreichte seinen Gipfel in den frühen 70er respektive 80er Jahren. In den darauffolgenden Jahren jedoch waren die Geschicke des Auslandradios schon ein bisschen kritischer. Sie waren noch geprägt von Allianzen, Rebroadcasting und Satellitenverbreitung. Schweizer Radio International produziert ebenfalls regelmäßig die Schweizer Beiträge für den CNN World Report. Im Oktober 2004 jedoch musste das Radio vollständig eingestellt werden und die Auslandsstimme der Schweiz verstummte endgültig. Von nun an gab es Nachrichten und Informationen nur noch mittels Internet, also auf der Webseite www.swissinfo.org. Das war dann auch schon der Werbeslogan des Tages. Was waren also die Gründe für diesen radikalen Wechsel? Der Übergang von der Kurzwelle zum Internet war für Schweizer Radio International zunächst eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Die technologischen Entwicklungen im Kommunikationssektor sowie eine sich radikal verändernde Medienlandschaft spielten natürlich ebenfalls eine wichtige Rolle in der Neuausrichtung des Schweizerischen Auslandsprogramms. Denn bereits 1995 hatte die Schweizer Regierung die Wirksamkeit der Bundessubvention für den Auslandkurzwellendienst in Frage gestellt. Man könne es nicht verantworten, weiterhin rund 27 Millionen Euro, denn das war damals das Budget, 27 Millionen Euro pro Jahr in Programmangebote zu investieren, die bei den anvisierten Zielpublika im Ausland immer weniger Resonanz finden würden, hieß es damals. Die Entwicklung des Internet kam deshalb für Schweizer Radio International wie gerufen. Denn die Message der Regierung war damals klar, senkt die Kosten oder ihr bekommt ernsthafte Probleme. 1999 lancierte die Schweiz also das offizielle Auslandportal. Parallel dazu wurden zwar zu Beginn weg noch ein stark reduziertes Radioprogramm über Satellit verbreitet, die Kurzwelle jedoch wurde aus Kosten-Nutzen-Erwägungen ziemlich schnell eingestellt. Man glaubte damals, wie es der Schweizer Medienminister Moritz Leuenberger formulierte, nicht mehr so recht daran, beispielsweise, und jetzt zitiere ich, einen syrischen Dattelpflücker, der auf einer Palme unseren Kurzwellensender hört, mit dem Gedankengut des Föderalismus und der Demokratie anzustecken. Ende Zitat. Ein wichtiger Fokus des Internetauftritts von Swissinfo lag von Beginn weg auf der internationalen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Vernetzung der Schweiz. Und innerhalb von 2 Jahren war die neue Auslandsstimme der Schweiz im Web gemäß Umfragen bereits besser bekannt als das Kurzwellenradio Schweizer Radio International. Die Fokussierung auf das Internet als weltumspannendes Informationsnetz war also für die internationale mediale Präsenz der Schweiz ein Erfolg. Oder so glaubten wir das damals zumindest. Denn kaum hatte Schweizer Radio International die Kurve gekriegt und sich mit Swissinfo neu erfunden, kam der wirkliche Sparhammer. Vor 3 Jahren wurden die Bundessubventionen für Swissinfo aufgrund eines umfassenden Notsparprogramms gestrichen. Die Ironie der Situation war jedoch, dass praktisch zur selben Zeit ein neues Radio- und Fernsehgesetz im Parlament diskutiert wurde. Und dieses Gesetz wollte die Bundessubvention für Swissinfo wieder einführen. Die Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft drohte den Auslandrundfunk auf eine Kleinstpräsenz zu schrumpfen, falls der Bund in Zukunft nicht zahlen würde. Und mit dieser Drohung begann dann schlussendlich eine politische Debatte zum Thema Schweizer Auslandpräsenz, wie man sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hatte. Am Schluss der Debatte, buchstäblich vor ein paar Monaten, war die Antwort der Politik ein klares Ja, wir wollen das, wir wollen eine mediale Auslandspräsenz. Und vor ein paar Monaten entschied das Parlament deshalb, dass die Schweiz auch in Zukunft eine internationale Präsenz im Ausland will und erneuerte den Auftrag an die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, diese Auslandinhalte zu produzieren. Sie sehen also, der gesetzliche Auftrag geht zunächst mal an die SRG und die leitet das dann intern an uns weiter. Zumindest hoffen wir, dass das so bleibt. Was sind nun die weiteren Konsequenzen dieser Entwicklungen und wo steht die Schweiz heute mit ihrem Auslandangebot? Finanziell gesehen bedeuteten die letzten Jahre für den Schweizerischen Auslandsrundfunk eine steile Kurve, ebenfalls nach unten. Das Budget für Schweizer Radio International, respektive Swissinfo, wurde in einem Zeitraum von 7 Jahren um fast 40% gekürzt. Man kann also sagen, Swissinfo hat nur überlebt, die schweizerische mediale Auslandspräsenz in dem Sinn hat nur überlebt, weil die Betriebskosten massiv gesenkt wurden und dies wiederum war nur möglich, weil das Internet eine relativ billige Technologie ist. Die Verbreitung des Internet und seine weltweite Akzeptanz als Informationsträger bedeuteten für Swissinfo also Glück im Unglück, denn nur dank dieser Technologie konnte der Auslandauftrag vor dem Hintergrund immer knapper werdender finanzieller Mittel überhaupt noch erfüllt werden. Wenn ich jetzt den Blickwinkel ein bisschen wechsle, kann ich sagen, dass die Auswirkungen des Wechsels vom Radio zum Internet auch aus inhaltlicher Sicht beachtlich waren. Obwohl Swissinfo heute das kleinste Budget in seiner 70-jährigen Geschichte hat, können heute bedeutend mehr Informationen über die Schweiz bereitgestellt werden, als dies zu Radiozeiten je möglich war. Natürlich mussten die Inhalte überdenkt und eine neue Content-Strategie entwickelt werden. Denn wenn jeder Internetnutzer heute die Schweiz mit der Suchmaschine Google erforschen kann muss sein Auslanddienst schon etwas Besonderes bieten. Mit anderen Worten, in einem Zeitalter, in dem der Zugang zu Informationen über die Schweiz in weiten Teilen garantiert ist, besteht der Auslandauftrag primär in der Produktion von klar definierten Inhalten und Dienstleistungen für spezifische Zielmärkte. Für Swissinfo bedeutet der Auslandauftrag der Regierung heute deshalb genau das und ganz offiziell. Es ist nämlich der Auftrag, produziert spezifische Inhalte für spezifische Zielpublika in spezifischen Sprachen. In dem Sinne will Swissinfo eine sprach- und kulturübergreifende Gesamtschau der Schweiz anbieten und keine Regionalperspektive, wie dies die Radio- und Fernsehstudios der SRG tun. Zur Erläuterung vielleicht müssen Sie wissen, dass die Organisation, die journalistische Produktion und Organisation der SRG sprachregional fokussiert ist. Also es ist natürlich schon so, dass das französischsprachige Schweizer Radio und Fernsehen natürlich für die Sprachregion produzieren und einen entsprechenden Blickwinkel der Schweiz haben und er ist regional geprägt. Es gibt sehr, sehr wenige, in dem Sinne eine gesamtschweizerische Sicht der Dinge. Es gibt die Swiss Romande Wahrnehmung, es gibt die Ticinesi, die italienischsprachige Wahrnehmung und es gibt sowas wie die Deutschschweizer Wahrnehmungen. Und das Schöne an der Sache ist, um ein bisschen schnell eine zynische Note anzulegen, die hilft uns natürlich dann, die sprechen nicht miteinander. Also es gibt zum Beispiel beim Schweizerischen Rundfunk keinen nationalen Abgleich, was sind die Top-Stories der Schweiz heute über 3 oder 4 Sprachen hinweg. Das ist dann unsere Aufgabe und das hat uns auch politisch sehr stark geholfen. Mit dem heutigen Sprachangebot erreicht Swissinfo 85% der Welt-Online-Bevölkerung. Mit Blick auf die Wirtschaft kann man sagen, dass über 75% der Schweizer Exporte in Länder gehen, in denen eine Swissinfo-Sprache gesprochen wird. Bei den Importen sind es sogar 80%. Politisch gesehen sind das wichtige Argumente für uns. Die Parlamentsdebatten der letzten Monate zeigen deutlich, was die Politik von Swissinfo, von der medialen Auslandspräsenz erwartet. Nämlich erstens ein Fenster zur Welt. Die Darstellung der Schweiz in all ihren Facetten, Kultur, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und so weiter. Zweitens Standortförderung. Ein Instrument zur medialen Unterstützung der schweizerischen Wirtschafts- und Handelspräsenz im Ausland. Drittens ein Kommunikationsinstrument, die Verbindung zwischen Inlandschweizern und Auslandschweizern. Und viertens ein Integrationsinstrument, vor allem für bestimmte Ausländerkolonien in der Schweiz, wie zum Beispiel die chinesische Community. Was die Politiker und Publikumsvertreter immer und immer wieder von Swissinfo forderten, waren die Dienstleistungen für die 600.000 Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen. Oder zumindest für die Angebote, die wir den 100.000 davon zustellen, die sich ins Stimmregister eingetragen haben und jedes Jahr mehrmals aus dem Ausland die politische Entscheidfindung in der Schweiz mit ihrem Stimmzettel direkt beeinflussen. Da muss ich wieder schnell eine Klammer machen. Die 100.000, die sich eingeschrieben haben, um abzustimmen, das geschieht ja in der Schweiz normalerweise 4-mal im Jahr, gehen wir zur Urne und da wird über nationale, kantonale, respektive lokale Angelegenheiten abgestimmt. Und 100.000 ist eine magische Zahl in dem Sinne in der Schweiz. Und mit 100.000 Unterschriften können Sie eine Initiative lancieren, eine Gesetzesinitiative, eine Verfassungsinitiative, Entschuldigung. Und das ist ein politisches, wichtiges Instrument. Und so gesehen sind die Auslandschweizer, die abstimmen heute, eine politische Kraft, die eine Vorlage unter Umständen kippen können. Und dort, wo es klare Positionen gibt, zum Beispiel beim Thema europäische Integration, soll die Schweiz oder soll sie nicht, ist ganz klar, wie die Auslandschweizer abstimmen würden. Deshalb ist in zunehmendem Maße sind die Politiker an diesem Stimmenpotenzial interessiert. Und das ist dann natürlich der direkte Auftrag an uns, hier die entsprechenden journalistischen Informationen zu liefern. Der Wechsel vom Radio zur Internetplattform hatte natürlich auch Konsequenzen für die journalistische Produktion. Schweizer Radio International hatte keine Wahl. Die Radiojournalisten und Journalistinnen wurden gleichsam über Nacht dazu gezwungen, Online-Journalisten zu werden. Es wäre gelogen zu sagen, dass das ohne Probleme vonstatten ging. Trotzdem war es eigentlich erstaunlich, wie schnell der finanzielle Druck und die Notwendigkeit, sich strategisch neu ausrichten zu müssen, Früchte trug. Wie bereits erwähnt, gelang es für Sinfo, den Bekanntheitsgrad von Schweizer Radio International bereits nach 2 Jahren zu übertreffen. Das spornte natürlich an. Und auch die Tatsache, dass nun jedermann im Inland wie im Ausland die Tagesproduktion prüfen konnte, war eine ganz neue Erfahrung für die Journalisten, nicht immer eine erfreuliche. Stichwort Druckfehler und Fakten und solche Dinge nicht. Die Vielfalt der Verbreitungswege zwang Swissinfo zu weiteren Anpassungen der Produktion. Swissinfo musste eine Multiplattform-Publikationsstrategie einführen. Das ist ein großes Wort für ein einfaches Prinzip. Die Journalisten sollen nur einmal produzieren, aber das Produkt soll dann über so viele Vektoren wie möglich verbreitet werden können. So kann zum Beispiel ein Swissinfo-Journalist, falls nötig und gewünscht, mit einem Produktionsschritt eine SMS, Teletext, eine Website, ein RSS-Feed, ein Mobilangebot und dergleichen mehr produzieren. Also eine sehr kostengünstige und effiziente Arbeitsweise, die nicht nur wir so heute erledigen, sondern eigentlich ja sehr viele mediale Unternehmen. Es ist nämlich genau diese Vielfalt der Plattformen, welche für Swissinfo wichtig geworden ist und auch in Zukunft noch viel wichtiger werden wird. Die Charakteristik des Internets und der damit verbundenen Vektoren maximiert das Kleinstbudget von Swissinfo in nicht unbedeutendem Maß und erlaubt die heutigen Must-Haves wie On-Demand-Angebote, Livestreaming, MP3-Downloads, Podcasting und dergleichen mehr. Es wurde schon vorhin erwähnt. Der Technologiewandel bei Swissinfo hat im Weiteren dazu geführt, dass die Zusammenarbeit zwischen Swissinfo und anderen TV- und Radiostudios der SRG sehr viel enger wurde, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Die Grundsituation ist die, dass Swissinfo gratis Zugang erhält zu den Audio- und Videobeiträgen der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft. Um aber diese Beiträge für den Auslandauftrag verarbeiten zu können, muss das Swissinfo zunächst mal an die Beiträge rankommen. Deshalb initiiert das Swissinfo eine enge technologische Zusammenarbeit mit den anderen Unternehmenseinheiten, also Radio- und Fernsehseiten. Diese Zusammenarbeit beinhaltet Know-how-Sharing, gemeinsame Datenbanken und Produktionstools sowie gemeinsame Distributionsverträge oder Audio- und Videokodierungsmaßnahmen. Eine weitere Konsequenz des Wechsels vom Radio zum Internet war und ist natürlich die Interaktivität oder etwas salopper formuliert der Rückkanal, der eine aktive Involvierung des Publikums beinhaltet. Swissinfo hat hier, so muss ich leider sagen, einen Rückstand, den es aufzuholen gilt. Und gerade im Community- und Citizen-Journalism-Bereich sieht Swissinfo eine große Herausforderung und Chance für die Zukunft. In diesem Zusammenhang legt Swissinfo ein großes Gewicht auf die Auslandschweizer Gemeinde, die ziemlich aktiv, wie vorhin erläutert, am politischen Geschehen teilnimmt und bereits ein reges Interesse gezeigt hat, ihre Stimme auch in der fernen Schweiz hörbar zu machen. So überlebenswichtig das Internet für Swissinfo war, so problematisch war natürlich, und das muss hier der Vollständigkeit halber auch gesagt werden, die Tatsache, dass die Schweiz auf ein dediziertes Auslandprogramm im Bereich TV oder Radio verzichtet, und zwar aus finanziellen Gründen. Wenn wir deshalb jetzt über die Schweizer Grenzen hinausblicken, stellen wir fest, dass die Schweizer Interpretation der medialen Auslandspräsenz im internationalen Kontext klar und deutlich die Ausnahme darstellt. Nicht nur die großen internationalen Broadcaster wie die Deutsche Welle, aber auch die mittelgroßen internationalen Broadcaster wie Radio Netherlands, Radio Sweden, NHK in Japan, Radio Canada oder Radio Australia, sie alle setzen klar auf die Broadcast-Technologie und die damit verbundene Programmgestaltung. Obwohl all die genannten Broadcaster auch ihre eigene Website haben, scheint das Hauptgewicht klar auf der Broadcast-Seite zu liegen. Je nach finanzieller Situation, respektive dem politischen Willen des entsprechenden Landes, steht mehr oder weniger Geld zur Verfügung, um den Herausforderungen der Broadcast-Distribution gerecht zu werden. So haben sich gerade die mittelgroßen Broadcaster der sogenannten Group of Six, also eben Japan, Australien, Kanada, Schweden, Holland und auch die Schweiz, für klare Prioritäten entschieden. Oder wie es eine schwedische Kollegin neulich formulierte, wir tun lieber nur das eine, dafür aber richtig. Was sind nun die Schlussfolgerungen, was sind die Herausforderungen der Zukunft, wie ich sie sehe? Ich denke, die Triebfeder des internationalen Broadcasting, also der öffentlich-rechtlichen Auslandssender, scheint mir die geistige Haltung eines Landes zu sein, respektive wie sich ein Land innerhalb der Staatengemeinschaft definiert und wie es seine geschichtliche Vergangenheit in die mediale Gegenwart übersetzt. Die geschichtliche Vergangenheit Großbritanniens, Hollands oder Deutschlands zum Beispiel spielen nicht nur für die Sprachauswahl der Angebote eine Rolle, sondern definieren auch die Eigenpräsentation, die Auswahl der angestrebten Märkte und vor allem, was man mit dem Auslandrundfunk überhaupt erreichen will. Je präziser und unbestrittener das nationale Selbstverständnis eines Landes ist, desto mehr Geld wird normalerweise für den Auslandrundfunk ausgegeben. Oder etwas überspitzt formuliert, ein gesundes Selbstbewusstsein übersetzt sich öfters mal auch in ein sattes Medienbudget. Natürlich gibt es einen klaren und direkten Zusammenhang zwischen dem Budget eines Auslandssenders, der Qualität der Verbreitungswege sowie der Angebots- und Dienstleistungspalette. Die Gleichung ist einfach, je mehr Geld zur Verfügung steht, desto mehr lässt sich in diesem medialen Feld erreichen. Gewisse Grundherausforderungen jedoch gelten heute, denke ich, für alle Auslandssender. Und zum Schluss möchte ich die 6 Punkte kurz zusammenfassen. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist, der Auslandrundfunk heißt heute, spezifische Inhalte für spezifische Zielpublika in spezifischen Sprachen produzieren. Auslandrundfunk ist ein Nischenprodukt und muss in der Flut von international zugänglichen Informationen im harten Konkurrenzkampf bestehen. Oftmals stehen nämlich dabei lokale Sender und internationale Auslandssender in direkter Konkurrenz. Je größer der Chor der internationalen Stimmen, desto schwieriger kann die Legitimation für die Auslandssender werden. Zweitens, die Inhalte der Auslandssender müssen auch den Dialog mit dem Publikum ermöglichen und fördern, wie dies im inländischen Rundfunk bereits seit längerer Zeit der Fall ist. Der Rückkanal ist also auch für das Auslandpublikum sehr wichtig. Drittens, plattformübergreifende Produktionsformen, also Radio, Fernsehen und Internet, werden für den Auslandrundfunk immer wichtiger, nicht zuletzt aus Kostengründen. Die Ausbildung der Journalisten und Journalistinnen für diese Art von Multiplattformstrategie sollte nicht unterschätzt werden und braucht seine Zeit. Viertens, die Charakteristik der inländischen Medienangebote gilt in zunehmendem Maß auch für die internationalen Publika, nämlich Interaktivität. Eine breite Angebotspalette sowie Cross-Media-Angebote werden vermehrt an Bedeutung gewinnen. Kooperationen und Allianzen sind zwischen den Auslandssendern wichtig. Sie sind wichtig, um die internationale Präsenz zu steigern, die Bedeutung der Auslandspräsenz zu unterstreichen und natürlich auch, um Kosten zu sparen. Und als letzten Punkt möchte ich erwähnen, finanziell gesehen bedeutet die enorme Vielfalt von medialen Verbreitungswegen für die Auslandssender eine zunehmende Belastung. Je mehr Vektoren belegt werden, desto teurer sind die Distributionskosten. Andererseits sind einzelne Verbreitungstechnologien heutzutage massiv billiger, als es zum Beispiel die Kurzwelle war. Letztendlich ist es also heutzutage einfacher, ein optimiertes Kosten-Nutzen-Verhältnis für den Auslandrundfunk zu finden. Und gerade die mittleren und kleineren Auslandssender haben heute bessere Möglichkeiten, eine differenzierte Verbreitungsstrategie zu entwickeln. Und wie gesagt, jetzt überlasse ich es Ihnen zu entscheiden, ob die Schweiz da gut beraten war oder nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Vici, für diesen Blick in die interessante Schweizer Welt.